euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist ein Mensch unter euch, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein gibt? Oder der ihm, wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, also zumindest in der bösen Welt beheimatet sind, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Also heute geht es um das Thema Gebet, bisschen genauer um die Fürbitte, um das Fürbittgebet. Oft wird das ja vorrangig damit assoziiert, wenn man das Thema Gebet sich anschaut, dann denkt man sehr an dieses bittende Gebet. Aber Gebet ist noch viel, viel mehr. C.S. Lewis, ich mag den sehr gerne, weiß nicht, ob ihr den schon mal gelesen habt, ob ihr den kennt. Ich finde, es ist ein brillanter Denker, aber immer auch praktisch, also nicht irgendwo so theoretisch abgehoben. Ein bisschen abgehoben klingt er schon, aber hat immer auch einen Platz im Leben. Und der hat gesagt, das Gebet im Sinne einer Bitte um etwas bildet nur einen kleinen Teil des Gebets überhaupt. Bekenntnis und Buße sind seine Schwelle, also Bekenntnisgebet und Bußgebet sind die Schwelle des Gebets, der Bitte. Anbetung sein Heiligtum, Gegenwart Gottes sein Brot und Wein. Und ich würde noch ergänzen, lieber C.S. Lewis, das Danken nicht vergessen. Auch noch sehr, sehr wichtig, dass zum Gebet auch das Danken gehört. Gebet, auch im Sinne gerade von Fürbitte, ist etwas, was mich total begeistert. Menschen, die beten, die richtig aus allem ein Gebet machen, das sind für mich große Vorbilder im Glauben. Gemeinden, die beten, das sind für mich lebendige Gemeinden. Und ich finde, man kann nie genug beten. Für mich sind da die Brasilianer, mit denen wir so ein bisschen verknüpft sind. Ich werde nachher auch nochmal zur Zellgruppenkonferenz einladen. Da könnt ihr einen von denen erleben. Der wird hier auch im Nachbarhaus hausen und nächste Woche ja hier auch predigen. Aber in seiner Gemeinde gibt es momentan, ich habe jetzt nicht den ganz letzten Stand, aber so um die 70 Beter, und im Englischen heißt es nochmal ein bisschen besonderer, da heißt es nicht einfach nur Beter, sondern Intercessor, also so richtige Fürbitter, die haben sich verpflichtet, für Deutschland zu beten. Also 70 Leute aus dieser Gemeinde wollen dafür beten, dass in Deutschland nochmal ein Aufbruch geschieht. Und interessanterweise, nur dass ihr das mal gehört habt, nächste Woche sind wir in Grünberg dran. Also ich habe 3 Gebetsanliegen nach Brasilien geschickt und die werden nächste Woche für uns hier in Grünberg beten. Das begeistert mich, finde ich total besonders. Die Frage ist, die sich auch C.S. Lewis gestellt hat, ist Gebet wirklich wirksam? Was bringt Beten denn überhaupt? Und die Wirksamkeit des Gebets, deswegen ist diese Frage auch berechtigt, die kann man nicht wirklich beweisen, oder? Ich meine, wenn man für irgendetwas betet und dann kommt eine Gebetserhörung, dann kann das ja auch sein, dass die auch sonst gekommen wäre. C.S. Lewis sagt in diesem kleinen Heftchen von der Wirksamkeit des Gebets, da macht er einen Vorschlag, wie man vielleicht herausfinden könnte, ob Gebet doch wirksam ist, ob Gebet einen ursächlichen Zusammenhang hat von Gebet und Gebetserhörung. Und er sagt, wie wär's, wenn man zwei Krankenhäuser hat, die in etwa gleich aufgestellt sind, und dann gibt es Christen an diesem Ort, wo diese zwei Krankenhäuser sind, und die Christen verpflichten sich, nur für das eine Krankenhaus und für die Kranken dort in diesem Krankenhaus zu beten und für das andere nicht. Interessanter Vorschlag. Da müsste man doch, wenn Gebet etwas bringt, wenn Gebet wirklich auch einen ursächlichen Zusammenhang hat mit dem, was dann passiert, dann müsste doch in dem einen Krankenhaus die Leute mehr gesund werden, signifikant mehr Leute Heilung erfahren als in dem anderen, oder? Was haltet ihr von so einem Vorschlag? Interessant. Aber ist das ein guter Vorschlag? Ich will das einfach mal so stehen lassen, aber ganz zum Schluss noch mal so ein bisschen darauf eingehen. Man könnte ja mal überlegen, kann man so beten? Ist das erlaubt? Und dabei nur mal ein bisschen Klammer auf, Klammer zu. Wir wollen hier in der Gemeinde auch sehr gerne dafür beten, wenn Menschen krank sind. Also ich will das hier einfach mal, werde ich auch immer mal wieder machen, aber einfach anbieten, dass wenn ihr wie auch immer geartet krank seid, dass ihr dann gern auf mich oder auf jemand aus der Gemeindeleitung zukommen könnt und dann sind wir gerne bereit, zu euch zu kommen und für euch zu beten. Ich biete so zwei Formate an. Eins ist, dass wir wirklich mit der gesamten Gemeindeleitung kommen, nach Jakobus 5 dann beten, auch salben und dass man eben die Ältesten zu sich ruft und dann mit denen zusammen betet. Und das andere wäre dann, das ist dann nicht so ganz so aufwendig, dass ich alleine komme und dann bete. Oder man kann ja auch noch jemand dazu nehmen. Also diese beiden Möglichkeiten gibt es. Und wenn ihr davon Gebrauch machen wollt, dann rennt ihr ganz offene Türen ein. Warum beten? Warum ist es gut zu beten? Ich habe diese Frage dreimal gestellt. Die erste Frage nach dem Warum heißt, warum muss man denn bitten? Warum steht hier in diesem Text, bittet, so wird euch gegeben? Man könnte es auch noch ein bisschen steiler formulieren, nur wer bittet, dem wird gegeben. Und nur wer sucht, der wird finden. Warum ist das so? Warum nur wer bittet? Ich glaube, die Antwort liegt darin, dass Beten etwas mit uns macht. Beten verändert etwas in uns. Und für jemand anderes zu beten, ist in erster Linie erstmal etwas, was für uns selbst gut ist. Das ist etwas Geheimnisvolles, ja fast schon Paradoxes. Wir beten für andere und beten damit für uns selbst. Beim Beten für andere werden wir verändert. Beim Beten für andere werden wir vorbereitet. Jakobus 4, Vers 2 steht, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Gott hat das miteinander verknüpft. Wir sollen bitten, damit wir dann auch, wenn die Gebetserhörung eintrifft, vorbereitet sind, das auch tragen können, das auch mittragen können. Der französische Mathematiker Blaise Pascal hat mal gesagt, Gott hat das Gebet angeordnet, um seinen Geschöpfen die Würde der Ursächlichkeit zu geben. Schwieriger Satz, ich wiederhole nochmal. Gott hat das Gebet angeordnet, um seinen Geschöpfen die Würde der Ursächlichkeit zu geben. Die Würde der Ursächlichkeit, die Wertschätzung seinen Geschöpfen gegenüber. Wenn wir beten, wenn wir für andere beten, wenn wir um eine Gebetserhörung beten, dann beteiligt Gott uns an diesem Geschehen. Gebet überträgt Verantwortung von Gott auch in gewisser Weise zu uns. Und wir haben ja bei diesem 14 Tage Hope-Gebet, ne, Hope ist ja unser Slogan, unser Akronym, da haben wir ja auch immer mal wieder, kam immer mal wieder durch, um Erweckung gebetet. Dass wir in Grünberg, dass wir in Deutschland nochmal so einen Aufbruch erleben. Und wisst ihr, wenn wir für Erweckung beten, wenn wir für Aufbrüche beten, dann ist das in erster Linie auch dafür da, dass wir vorbereitet werden, falls es dann wirklich mal kommt. Oder wenn wir für einen Menschen beten, dann geschieht genau das, dass wir wie so eine Kapazität aufbauen, damit wir, wenn der Mensch zum Beispiel dann zum Gottesdienst kommt oder in unsere Kleingruppe kommt, dass wir dann auch ordentlich mit dem umgehen können, dass wir gut auf ihn eingehen können. Also Gebet ist vor allen Dingen auch für uns selbst, um eben die Möglichkeit, die Kapazität aufzubauen, dieser Gebetserhörung, die dann hoffentlich folgt, auch zu begegnen. Zweite Warum-Frage. Warum wird hier geschildert, dass ein Kind seinen Vater bittet um Brot und um Fisch, steht hier. Ich glaube, dass es deswegen, und nachher wird ja auch noch gesagt, nicht nur, dass ein Kind seinen Vater bittet, sondern dass wir eben unseren Vater im Himmel genauso bitten dürfen. Und das ist deswegen, weil Gebet, wir haben es vorhin schon von Doro gehört, hat ganz viel mit Beziehung zu tun. Das ist eine Beziehungsangelegenheit. Und wir können den ursächlichen Zusammenhang von Gebet und Gebetserhörung nur verstehen, wenn wir uns die Beziehungsebene anschauen. Weil da wird das so ganz offensichtlich. Da wird das so ganz klar. Wenn ein Kind sein Vater bittet um, hier war es Brot und Fisch. Ich will es mal so ein bisschen, also ich glaube, ihr Kinder, ihr seid jetzt schon alle weg, sonst hätte ich euch mal gefragt, aber ihr werdet wahrscheinlich eher nicht um Brot bitten oder auch nicht um Fisch bitten, sondern vielleicht sagt ihr, Papa, kann ich ein Eis haben? So, ne? Wenn Papa dann ein Eis kauft, ich glaube, dann gehen wir, wenn wir uns mal in diese Rolle eines Kindes hineinversetzen, dann gehen wir ganz fest davon aus, dass Papa das Eis gekauft hat, weil ich ihn darum gebeten habe. Sonst hätte er es wahrscheinlich nicht gekauft. Also, auf der Beziehungsebene ist für ein Kind ganz klar, wenn es um irgendetwas bittet, dass der Papa es ihm zuliebe, dem Kind zuliebe, dann auch kauft oder ihm schenkt und gibt. Dabei, und wenn wir die Beziehungsebene verlassen, hätte es ja auch sein können, dass der Papa dem Kind sowieso ein Eis gekauft hätte, das sowieso vorgehabt hätte und das gar nichts mit der Bitte um Eis zu tun gehabt hätte. Also von außen, von Weitem betrachtet, nicht in der Beziehungsebene, sondern von außen, da hätte man einfach nur gesehen, da ist ein Kind und ein Papa und die reden miteinander, bewegen ihre Münder und dann geht der Papa ein Eis kaufen. Und ob das irgendwas mit diesem Reden zu tun gehabt hätte, völlig unklar. Also, wenn du keine Beziehung zu Gott hast, zu dem Vater im Himmel hast, dann kannst du auch nicht von einem ursächlichen Zusammenhang ausgehen, von Gebet und Erhörung des Gebets. Aber wenn du diese Beziehung hast, dann bist du dir hundertprozentig sicher, dass Gott, dein Vater im Himmel, dieses Gebet hört und auch erhört, wenn es denn eintrifft. Das dritte Warum, was ich fragen möchte, ist, warum werden manche Bitten nicht erhört? Ich lese zwei Verse aus Johannes 16, Vers 23, da steht: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei, vollkommen sei. Hier steht zweimal, was ihr den Vater bittet in meinem Namen, im Namen Jesu. Und dieses im Namen Jesu bitten heißt, ich bitte etwas innerhalb des Willens dessen, von dem ich die Gebetserhörung erwarte. Ich bete innerhalb des Willens meines Vaters. Also in seinem Namen bitten heißt, ich möchte das, was du willst, das, was gut für mich ist, was du entscheidest, dass es gut für mich ist. Und innerhalb dieses Willen Gottes beten, wir wissen ja nicht immer, was will Gott wirklich. Wenn wir ein Gebet formulieren, dann ist es manchmal so, dass wir das ja auch zaghaft probieren und hoffen, dass Gott das auch will. Und manchmal ist es auch nicht so ganz gut, das, was wir da beten, für uns oder für andere. Deswegen wird manches Gebet auch nicht erhört. Und oft ist auch das gar nicht nötig, dass ein bestimmtes Gebet erhört wird. Weil es geht vielleicht auch auf einen ganz anderen Weg. Also nicht alles will Gott tatsächlich. Nicht alles, was wir beten, ist in seinem Namen gebetet. Und das ist ein bisschen schwer zu greifen, aber oft ist es auch so, dass wenn eine Gebetserhörung ausbleibt, dass wir dann auch besonders reifen können, besonders wachsen können im Glauben. Also Reifung durch Enttäuschung, trotzdem zu vertrauen, trotzdem dran zu bleiben und trotzdem immer wieder neu zu beten. Ich zitiere nochmal den C.S. Lewis aus seiner kleinen Schrift. Indes sollten sich kleine Leute wie du und ich, wenn unsere Gebete manchmal Erhörung finden, vor hastigen Schlüssen zu unseren Gunsten hüten. Was meint er damit? Wenn wir tatsächlich eine Gebetserhörung erleben, dann sollten wir uns nicht auf die Schulter klopfen, so nach dem Motto, also wir haben besonders vollmächtig gebetet. Wären wir stärker, würden wir vielleicht weniger zart behandelt werden. Wären wir mutiger, würden wir vielleicht mit geringerer Hilfe ausgesandt. In der großen Schlacht einen weit verzweifelteren Posten zu verteidigen. Also hier dreht C.S. Lewis das mal so ein bisschen um. Vielleicht sind viele Gebetserhörungen eher ein Zeichen dafür, dass wir nicht so wirklich reif sind. Und vielleicht ist es manchmal so, dass die Gebetserhörung ausbleibt, damit wir wachsen im Glauben. Wir haben, wisst ihr ja alle, die ihr uns so ein bisschen kennt, wir haben sehr stark gebetet, dass bei meiner Frau der Krebs verschwindet. Ich habe das so rausgegeben, auch lasst uns um Weihnachtswunder beten. Das Weihnachtswunder ist nicht eingetroffen. Der Krebs ist noch da. Wir haben auch mit Nico und Junia zusammen auch noch für andere Sachen gebetet, auch für Nico, für deine Probleme im Darmbereich. Und dann haben wir noch für meinen Zahn gebetet. Das ist wirklich das von diesen drei Sachen das am wenigsten spannende oder nicht so wirklich wichtig. Aber wir haben gesagt, wenn, dann beten wir für alles, was wir irgendwie an Krankheiten mit uns rumtragen. Ich habe übrigens hier so eine Entzündung im Zahn, wurde eine Wurzelbehandlung gemacht und die Entzündung geht aber nicht weg. Jetzt muss der Zahn gezogen werden und dann muss für richtig teuer Geld, 5.000, 6.000 Euro, muss da ein Implantat gesetzt werden. Kennt ihr vielleicht. Und ich habe Gott gesagt, ich würde die 5.000, 6.000 Euro direkt spenden, aber mach das doch bitte. Hat er bisher nicht gemacht. Also wir haben auch, gerade bei Doro, das ist viel, viel wichtiger, um Weihnachtswunder gebetet. Und wir haben es nicht in Gänze erlebt. Aber wir haben kleinere Gebetserhörungen erlebt. Zum Beispiel, das ist ihr, am Donnerstag war ja die erste Chemotherapie, dass es ihr relativ gut geht. Wir haben das echt nicht erwartet, dass sie nächsten Tag schon wieder auf den Beinen war, wir mit dem Hund spazieren waren. Wir dachten nur, die ersten drei Tage wird die nur im Bett liegen. Oder auch, das war ja eine Zeit lang nicht so ganz klar, da wurden Untersuchungen gemacht, dass der Krebs nicht gestreut hat. Das war für uns auch ein total schönes Wunder, eine schöne Gebetserhörung. Aber jetzt versetzt euch mal so rein in uns, in Pleinas. Zweifeln wir deshalb an der Wirksamkeit unserer Gebete? Vielleicht könnte man das. Aber wenn wir doch eine vertrauensvolle, innige Beziehung haben zu unserem Vater im Himmel, dann werden wir doch daran nicht zweifeln. Also ich werde definitiv wieder für Heilung beten. Immer wieder. Weil ich weiß, mein Gott hört Gebet. Und er will gebeten sein. Ich habe mal was anderes erlebt. Da haben wir in meiner Männergruppe einen dabei gehabt, der ist in unsere Gruppe gekommen. Und muss davor dazu sagen, also wenn wir in diesen Bibel- und Biergruppen irgendwie die Möglichkeit hatten, für irgendwas konkret zu beten, dann haben wir uns da fast wie drauf gestürzt. Also ich habe immer im Vorfeld wenn ich es vorbereitet habe, ich Gott gebeten, Herr, du kannst jetzt irgendwie eine Situation schenken, dass wir für was beten und dann gibt es die Gebetserhörung. So, ne? Also, dass die Leute dich erleben. Und da kam dieser, ich nenne ihn mal Tim, der kam in unsere Bibel- und Biergruppe und der kam wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Also der war, war ihm von Weitem anzusehen, dass ihm richtig schlecht ging. Er hat auch an dem Abend weder was gegessen, wir haben ja da immer auch gegessen, noch irgendwie was getrunken, nur ein bisschen Wasser. Und da haben wir ihn gefragt, was er hat, und er hat gesagt, er hat was mit der Bauchspeicheldrüse. Und geht ihm richtig mies. Und ich habe ja nun gebetet vorher, dass wenn so eine Situation ist, dann will ich mutig daran. Und da habe ich ihn gefragt, sag mal, Tim, können wir für dich beten? Hättest du was dagegen? Übrigens, Tim war überhaupt nicht fromm verdächtig, also er hatte mit Glauben nicht wirklich was am Hut. Und er hat gesagt, naja, Schaden tut's nichts, macht es doch. Und dann haben wir sechs Männer, die wir damals da waren, haben wir uns dann um ihn rumgestellt und haben ihm die Hände aufgelegt und haben für ihn gebetet. Und ich habe ganz, ganz viel noch nebenher gebetet, nämlich habe zu Gott gesagt, Herr, also kannst ja immer mal auch Gebete nicht erhören, aber jetzt käme es wirklich mal drauf an. Also jetzt wäre es mal richtig wichtig. Und dann auch mit Zittern und Zagen, ne? Was ist, wenn es denn doch nicht kommt? Und dann haben wir sind auseinandergegangen. Wir haben uns dann noch verabredet, dass wir in der Woche, die darauf folgt, jeder von uns jeden Tag 10 Minuten für den Tim beten wollen, dass es ihm wieder besser geht. Und das war schon ein Ding für sich. Also da waren ja, die Hälfte waren fromm, die anderen nicht fromm. Also die mussten auch mitmachen, wenn sie wollten. Also die haben alle zugestimmt, jawohl, wir beten mit. Und dann waren sogar ein paar nicht dabei. Wir waren nur zu 6, normal waren wir 10. Die haben wir dann noch per WhatsApp gefragt, macht ihr auch mit? Ja, Daumen hoch, wir machen auch mit. Dann haben die ganzen Männer jeden Tag 10 Minuten für den Tim gebetet. Und ich noch viel mehr. Herr, jetzt muss aber auch. Also wenn die jetzt sogar bereit sind, auch die nicht frommen, dafür zu beten. Und das war dann, manchmal klappt's, manchmal klappt's nicht, aber das war wirklich richtig schön, dass der Tim uns dann anderthalb Tage später mitgeteilt hat, also am Morgen, übermorgen danach, hat er uns gesagt, es ist wieder gut. Die Beschwerden sind völlig weg. Also es kann natürlich auch so gehen, aber ich hätte auch nicht daran gezweifelt, dass Beten gut ist und dass ich einen Vater im Himmel habe, der mein Gebet hört, wenn es nicht eingetroffen wird. Zum Schluss die allgemeine Frage, warum überhaupt? Warum sollen wir überhaupt beten? Warum sollen wir beten, wenn Gott doch sowieso macht, was er will? Wenn manche Gebete erhört werden und manche Gebete nicht erhört werden? Und dazu noch einmal C.S. Lewis, das Gebet ist keine Maschine, ist keine Magie, ist kein Rat, der Gott gegeben würde. Wenn wir beten, darf unser Tun, so wenig wie all unser übriges Handeln, nie aus der anhaltenden Tat Gottes herausgelöst werden. Also Gott ist der, der handelt, und unser Tun und auch unser Beten muss unter dieser Tat Gottes, darf nicht da herausgelöst werden. Noch schlimmer wäre es, sollte man sich jene, deren Gebet erhört wird, als eine Art Günstlinge vorstellen, als Leute, die Einfluss bei Hofe haben. Das abgewiesene Gebet Christi in Gethsemane gibt darauf hinreichend Antwort. Da hat nämlich Jesus selbst um ein Gebet gesprochen, hat gesagt, wenn du willst, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und sein Gebet wurde nicht erhört. Also, warum überhaupt beten? Weil das Beten die Beziehung zu Gott, zu unserem Vater im Himmel stärkt, aber auch untereinander die Beziehung stärkt. Wir beten, weil wir Gottes Arm bewegen können. Wir beten, weil wir verändert werden, weil wir wachsen im Glauben durch das Gebet. Wir beten, weil wir durch das Gebet auch Verantwortung übernehmen, geistliche Verantwortung übernehmen für die Menschen, für die wir beten. Und wir beten, weil wir beteiligt werden an Gottes Mission, an Gottes Handeln, an Gottes Taten, an der sogenannten Missio Dei, weil wir gewürdigt werden, dort am Bau des Reiches Gottes mitzumachen durch unsere Gebete. Gott ist der einzig wahre Gott. Das wollen wir jetzt singen. Und wir wollen uns damit konzentrieren auf den, zu dem wir beten, zu dem wir flehen, den wir um Erhörung unserer Gebete bitten. Amen.